Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören. Jetzt geht es los.
Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit, dem Live-Format der CDU-Fraktion hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Schön, dass Sie dabei sind und das Thema der heutigen Sendung ist Kinderschutz.
Kind zu sein sollte bedeuten Unbeschwertheit und pure Lebensfreude. Doch es gibt zu viele Kinder, die Missbrauch und Gewalt erleben. Die Missbrauchsfälle von Lüchte, Bergisch Gladbach und Münster haben gezeigt, um unsere Kleinsten zu schützen, braucht es eine politische Kraftanstrengung. Die NRW-Koalition hat die Bemühungen im Kinderschutz extrem erhöht. Die Anzahl der Missbrauchsfahnderinnen und Fahnder bei der NRW-Polizei und dem Landeskriminalamt wurden vervier- und verfünffacht. Damit hat Kindesmissbrauch bei der Kripo den gleichen Stellenwert wie Mord. Außerdem wurde in modernste Auswertetechnik investiert, um mithilfe von künstlicher Intelligenz Darstellung von sexualisierter Gewalt an Kindern im Internet aufzuspüren. Im ZAK NRW wurde die Taskforce NetzConnexa Kindesmissbrauch gegründet, deren Spezialisten die Täter im Internet mit Hackermethoden verfolgen. Und das sind nur einige von vielen Maßnahmen und Verbesserungen. Diese Woche bringt die NRW-Koalition das NRW-Kinderschutzgesetz in den Landtag ein. Ein weiterer Meilenstein für den Kinderschutz. Doch was steht da drin? Und was machen wir sonst noch für den Kinderschutz? Und was müssen wir noch tun? Das ist heute Thema in der Nachspielzeit.
Ja, jede Woche sterben 3 Kinder aufgrund von schwersten Misshandlungen. Und wir möchten heute ganz gerne darüber sprechen, wie wir den Kinderschutz stärken können und was in Nordrhein-Westfalen eigentlich schon gemacht wird. Und ich freue mich über 2 Gäste. Und das ist zum einen Rainer Rettinger vom Deutschen Kinderverein. Herzlich willkommen.
Danke.
Und Christina Schulze-Vöcking, unsere Sprecherin in der Kinderschutzkommission. Hallo Christina.
Hallo.
Und wir möchten natürlich nicht ganz allein sprechen. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns Ihre Fragen einfach unter den Livestream bei YouTube oder bei Facebook, ganz egal. Solange wir Zeit haben und die Möglichkeit haben, holen wir die Fragen rein und beantworten sie auch gerne und sonst eben im Nachhinein. Herr Rettinger, die erste Frage, die ich habe, geht an Sie. Was macht der Deutsche Kinderverein?
Gute Frage. Also wir sind, um zur Entstehungsgeschichte mal zu kommen, wir werden übrigens in diesem Jahr 10 Jahre alt. Wir haben also Jubiläum. Wir sind 7 Freunde, die sich damals zusammengefunden haben und haben gesagt, wir wollen das nicht länger hinnehmen, dass es so viele schlecht geschützte Kinder in unserem Land gibt. Also wir informieren, wir sensibilisieren, wir provozieren, wir sind Impulsgeber für die Politik. Wir sind aber auch Kritiker natürlich der Politik, gar keine Frage. Wir bringen Stellungnahmen ein in den Landtag, in schriftlicher und in mündlicher Form. Das haben wir hier getan, im Landtag NRW, aber auch im Landtag Niedersachsen, bis hinein ins Bundesfamilienministerium, wo wir mitschreiben durften an dem 8a-Gesetz. Daneben haben wir noch Projekte natürlich. Wir kümmern uns um die Themen Schütteltrauma, Cybermobbing. Wir renovieren ein Spätbarockhaus in Bad Karlshafen, wo Pflegeeltern, die ein misshandeltes oder sexuell missbrauchtes Kind in ihrer Familie aufgenommen haben, Urlaub machen können. Das ist so im Groben. Wir sind auch Lobbyisten, wenn Sie so wollen,
für Kinder. Kinderlobbyisten,
schreiben Sie selber, weil Kinder oftmals keine Stimme haben oder weil ihnen keine Stimme gegeben wird. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Deswegen machen wir uns. Sind wir sagen auch manchmal Anwalt der Kinder. Und was wir auch gerne sagen ist, dass wir eine Denkfabrik sind für den Kinderschutz und immer noch Lernende.
Herr Rettinger hat es gerade gesagt, auch Impulsgeber für die Politik, auch mal Kritiker der Politik. Christina, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also wie ist der Kontakt zustande gekommen?
Ja, wenn man sich um das Thema Kinderschutz kümmert, kommt man am Deutschen Kinderverein gar nicht vorbei. Und das ist auch gut so. Wir haben uns damals dann ausgetauscht zu verschiedenen Maßgaben. Beispielsweise ging es darum, wie kann man Verletzungen erkennen und richtig einschätzen. Also auch beispielsweise, wurde diese Verletzung bewusst zugefügt oder eher als Unfall? Was sind da die Feinheiten, auf die man achten muss? Und das war das erste Thema, wo wir beide miteinander dann gesprochen haben, wo wir geschaut haben, was kann man tun und was ist wichtig. Und so entstand eine, wie ich finde, sehr gute Zusammenarbeit, ja.
Wie weit sind wir denn im Bereich Kinderschutz? Also gibt's, was ist so der Status quo? Was würdest du sagen?
Wir sind schon in Nordrhein-Westfalen richtig gut vorangekommen. Wir haben beispielsweise, um bei dem Thema Verletzungen zu bleiben, Kompetenzzentren eingerichtet, wo Kinderärzte, die feststellen, hier die Geschichte, die uns erzählt wird, passt vielleicht nicht so richtig zu den Verletzungen, wo sich halt Kinderärzte dann hinwenden können. Und da über die Rechtsmedizin, Frau Professor Banatschak macht da einen ganz tollen Job, eine Einschätzung gegeben wird zu den Verletzungen, passt das oder passt es nicht. Das ist ein Beispiel, aber es gibt ganz, ganz viele mehr noch. Und da sind wir auf einem guten Weg, aber längst noch nicht am Ende. Also wir bleiben weiter an diesem Thema dran.
Das ist wahrscheinlich auch Ihr Stichwort, wenn ich Sie nach dem Status quo des Kinderschutzes frage.
Ja, ich würde sagen, wir sind einmal ganz nah am Kinderschutz. Ich würde das auch für NRW behaupten. Nicht umsonst, hat Herr Röhrig gesagt, ist die Avantgarde des Kinderschutzes in Deutschland. Wir sind aber auch weit weg vom Kinderschutz. Also das muss man auch ganz realistisch sehen.
Wie meinen Sie das?
Ich will Ihnen ein krasses Beispiel nennen. Eine Sozialpädagogin aus dem Jugendamt hat bei uns angerufen, ich hatte sie am Telefon, und sagte, sie hätte gerade einen Anruf bekommen von einem Kinderarzt, von einem zweijährigen Kind, wo es wohl eindeutig darauf hinweist, dass sexueller Missbrauch ist und geschehen ist. Und dann fragte die Sozialpädagogin allen Ernstes, was soll ich jetzt tun?
Ja.
Das ist die Situation, in der wir auch leben. Ne? Also ja. Die Antwort war natürlich, bitte gehen Sie sofort mit dem Kind zur Rechtsmedizin. Dort sitzen die Spezialisten oder zu einer Kinderschutzambulanz. Und sollte sich der Verdacht erhärten, nehmen Sie das Kind sofort aus der Familie. Und ich hoffe mal, dass Sie wissen, was Sie dann zu tun haben. Und dann war das Telefonat auch beendet. Also man sieht ganz nah dran, mit ganz viel Leidenschaft hier in NRW, das kann ich wirklich bestätigen, aber auch ganz weit weg.
Siehst du das Problem auch, dass es wirklich auch ausgebildete Fachkräfte gibt, die dann ratlos davor stehen und sagen, ich weiß nicht, also dass man quasi die Rahmenbedingungen noch mehr so schaffen muss, dass die auch wissen, was sie dann tun müssen?
Also ich erlebe sehr, sehr viele, die unglaublich engagiert sind und helfen wollen, aber zugleich, und das war etwas, was mich wirklich schockiert hat, dass wir den Bereich Kinderschutz gar nicht in der Ausbildung verankert haben. In diesem gesamten Bereich von Pädagogen, von auch in anderen Bereichen, Fachbereichen, fehlt dieser Part Kinderschutz. Und deshalb müssen wir da noch deutlich besser werden. Ein Beitrag wird auch das Kinderschutzgesetz sein, wo es eben auch darum geht, wie gehe ich genau vor? Was sind die Leitplanken, die wir mit auf den Weg geben, damit diejenigen, die diesen schweren Job tagtäglich machen, auch ein Stück weit den Rücken gestärkt bekommen. Also es ist ja auch kein einfacher Job. Nein. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie ein gutes Rüstzeug mit an der Hand haben und dass Sie wissen, wie gehe ich jetzt vor. Mir sagte eine Mitarbeiterin aus dem Jugendamt mal, das Wasser ist eiskalt, in das ich da geworfen wurde und ich habe auf einmal die ganze Verantwortung. Und das ist etwas, wo ich auch selber manchmal Angst habe, ist das jetzt die richtige Entscheidung gewesen oder nicht? Und da müssen wir helfen. Und eben auch etwas mit auf den Weg geben und das wird über dieses Kinderschutzgesetz auch gelingen. Da bin ich mir absolut sicher.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Genau. Ich würde ganz gerne nochmal einmal bei dem einen Punkt bleiben. Wir haben es gerade schon im Film ein bisschen gesehen, ich habe es auch schon angedeutet. Jeder von uns weiß, es gibt schweren Missbrauch von Kindern, es gibt Misshandlung, es gibt Gewalt an Kindern, es gibt sexualisierte Gewalt. Jeder weiß das und trotzdem ist es ein bisschen so wie, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf, redet keiner drüber. Es wird geschwiegen. Ist das auch nochmal was, wo wir sagen, da müssen wir noch mehr Öffentlichkeit herstellen, da müssen wir drüber reden? Das macht Ihr Verein ja auch mit großen Kampagnen.
Stimmt, das ist die Sensibilisierung für dieses Thema. Da sind wir eigentlich jeden Tag mit beschäftigt, wenn man so will. Und ich wünsche mir eigentlich auch eine große Kampagne von Seiten der Politik hier in NRW, von mir aus gerne auch deutschlandweit, die dieses Thema eben als Thema oder zum Thema macht, weil wir müssen darüber reden. Es darf nicht sein, dass der, ich sag's mal so, Tatort Familie für uns ein Heiligtum ist, wo wir sagen, da sage ich nichts, da greife ich nicht ein, weil das geht mich auch nichts an. Nein, es muss genau die umgekehrte Haltung sein, nämlich, dass man sagt, nein, ich muss helfen, ich muss vor allen Dingen dem Kind helfen. Und das, denke ich, müssen wir jeden Tag tun. Und sei es mit einer Kampagne, sei es mit irgendwelchen anderen Sensibilisierungen dafür. Aber das ist letztendlich unsere Aufgabe. Es heißt also nicht wegsehen, sondern hinschauen und melden.
Ja, aber was mache ich denn? Wie schaue ich denn hin? Also offene Frage an Sie beide.
Ja, kann ich Ihnen ganz klar sagen. Wenn ich irgendeinen Verdacht habe oder wenn ich sogar Gewalt sehe, es gibt ja auch die Fälle, wo ich die Gewalt wirklich beim Kind sehen kann und tue dennoch nichts, dann heißt es für mich, ich rufe die Polizei. Bei Gewalt sofort Polizei anrufen. Bei Vernachlässigung oder sexuelle Gewalt, da heißt es, dann setze ich mich mit dem Jugendamt in Verbindung oder mit dem Familiengericht oder ich suche eine Beratungsstelle zum Kinderschutz auf. Das ist unsere Pflicht. Wir haben eine Fürsorge, jeder von uns hat eine Fürsorgepflicht gegenüber Kindern und die sollten wir alle wahrnehmen.
Ich glaube, es ist oft bei den Menschen vor Ort auch eine Unsicherheit, dass sie so etwas mitbekommen und nicht wissen, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Und da müssen wir eben aufklären. Und dieses Thema, na, sind wir mal ganz ehrlich, vor Jahren hat man einfach nicht drüber gesprochen. Es ist ja jetzt nicht auf einmal, dass es aufgeploppt ist, sondern es war immer da. Die Dunkelziffer ist riesig. Und wir gehen hier in Nordrhein-Westfalen hin, haben eben auch verstärkt Polizei in dem Bereich ausgestattet. Und es ist auch so, jeder Fall, der aufgedeckt wird, zieht ganz viele weitere Fälle nach sich. Und da müssen wir die Menschen auf der einen Seite sensibilisieren, auf der anderen Seite auch stark machen. Ich habe vor Augen immer noch eine Situation, vor Corona war eine Sportveranstaltung, wo eine Frau zu mir kam und sagte, ach, Frau Schulze-Vöcking, Sie machen ja den Bereich Kinderschutz. Wir haben da so einen Jungen in der Straße, der hat auch immer Verletzungen und das fällt mir richtig auf, da ist irgendwas. Und ich weiß nicht, was soll ich tun? Ich sage, Sie können mir auch gerne den Namen des Kindes sagen und wir schauen, was wir tun können. Und wollen dem Kind helfen. Und dann sagt sie, ich weiß nicht, ob ich das darf. Und da habe ich gesagt, bitte. Und dann ist sie gegangen, kam wieder und sagte, nee, mein Mann möchte nicht, dass ich das tue. Ja. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen viel mehr die Menschen aufklären und sagen, ihr seid mit Kinderschützer. Schaut hin, schaut nicht wieder weg. Und ihr könnt das Leid dieses Kindes beenden.
Okay. Da noch ein Hinweis, ja, der ganz wichtig ist vielleicht. Ich kann das auch anonym tun.
Genau.
Okay, also ich kann anonym bei der Polizei melden, ich kann anonym beim Jugendamt melden. Wenn ich meinen Namen nicht nennen will, soll das kein Hindernis sein. Definitiv nicht.
Ein Kind, wenn ich das noch sagen darf, ein Kind wendet sich 7-mal im Schnitt an einen Erwachsenen, 7 bis 8 Mal an einen Erwachsenen, bis es tatsächlich gehört wird und wahrgenommen wird. Und die Überwindung, jedes Mal sich wieder zu äußern und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich habe Schmerzen, das ist, diese Überwindung wächst ja immer mehr, wenn man jedes Mal merkt, ich kriege keine Hilfe.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, wenn ich den einstreuen darf. Ich will ein bisschen Frau Schulze-Vöcking widersprechen mit dieser 7-mal melden, das ist eine Theorie. Da arbeiten viele Wissenschaftler nicht mit, weil es gibt auch Kinder, die sich schon äußern.
Ja.
Aber es wird ihnen nicht geglaubt. Ja, das ist die Hölle für diese Kinder. Es wird ihnen definitiv nicht geglaubt.
Aber das meinte ich, Herr
Rettig. Ja, genau. Also von daher... Ja.
Okay, das heißt, als Erwachsener sich auch erwachsen verhalten und den Mut haben, wenn ein Kind solches Leid erfährt, dass man als Erwachsener wenigstens das Minimum an Rückgrat aufbringt, dass man sagt, irgendwie, ich werde da unterstützend tätig.
Und ich nehme dich ernst.
Genau.
Mir hat eine Betroffene mal gesagt, also ich bin an das Thema rangegangen, indem ich mit Betroffenen gesprochen habe, die als Kinder missbraucht wurden, um zu verstehen, warum haben wir sie nicht eher gesehen, ihnen nicht eher helfen können. Und die haben mir genau das gesagt. Ich habe so oft Erwachsene angesprochen, aber mir wurde nie geglaubt. Und ich musste wieder ansprechen und wieder ansprechen, bis mir am Ende irgendwann mal geglaubt wurde. Aber irgendwo hat mich auch ein Stück weit der Mut verlassen. Und das heißt, wenn sich ein Kind, Steffi beispielsweise, auf einmal bei dir äußert, dann nimm es ernst und sag, ich glaube dir, ich höre dir zu und ich versuche dir zu helfen. Ich helfe dir, ich bin da.
Und ich glaube, der ganz wichtige Aspekt war, dass man das auch tatsächlich anonym machen kann, dass man nicht sofort irgendwie mit Klarnamen in Erscheinung treten muss. Ich würde ganz gerne einmal fragen, das sind jetzt diese Dinge, die jeder persönlich machen kann. Was kann Politik denn für Rahmenbedingungen noch setzen?
Also wir versuchen, das Sicherheitsnetz um unsere Kinder sehr eng zu schnüren, ohne unseren Kindern Freiheiten zu nehmen. Also Kinder sollen glücklich groß werden und aufwachsen. Aber wichtig ist, dass wir drumherum ein Sicherheitsnetz haben, um sie vor bestimmten Dingen zu schützen. Und da sind eben verschiedene Punkte, wie so ein Kompetenzzentrum, wie beispielsweise, also wo eben Ärzte sich hinwenden können, wenn die Verletzungen sehen, wie aber auch zum Beispiel der interkollegiale Austausch für Ärzte. Sprich, wenn Kinder Verletzungen haben und die beispielsweise das erste Mal bei einem Arzt sind, dass dieser Kinderarzt ganz legal seinen Vorgänger, der dieses Kind behandelt hat, mal einfach kontaktieren kann und sagen kann, du hör mal, ich sehe hier Verletzungen im Intimbereich, Blutergüsse, das ist irgendwie alles nicht gut und schön. Gab es das bei dir auch, damit wir Ärztehopping unterbinden? Das ist etwas, wo
also
wir jetzt gerade...
Also Ärztehopping, dass man verschleiert sozusagen, genau. Man geht immer zu unterschiedlichen Ärzten, damit
ist
keine
ein
Akte besteht und die das mitbekommen.
Das ist jetzt gerade etwas, was wir hier auch in Nordrhein-Westfalen gerade durchsetzen. Ja. Wir haben aber auch in vielen anderen Bereichen wirklich Schritte nach vorn gemacht. Und das meine ich mit diesem Netz, was wir enger schnüren müssen, weil es gibt und gab da Lücken. Wir werden das auch nie komplett abstellen. Wir werden Kindesmissbrauch leider nie abstellen können. Das wäre wunderschön, wenn uns das gelingt und wir sollten alles versuchen, das zu schaffen. Aber ich glaube, es wird immer irgendwo das leider geben, ob wir wollen oder nicht. Aber wir sollten es den Tätern, den Pädokriminellen so schwer machen, dass sie am nächsten Tag, also dass sie immer Angst davor haben, erwischt zu werden und dass wir sie finden. Wir müssen sie finden.
Herr Rettinger, Sie haben jetzt viel gehört. Sie haben auch schon gesagt, hier in Nordrhein-Westfalen läuft es gut. Hier sind viele engagierte Menschen. Aber wo sehen Sie denn die Herausforderungen? Auch bei dem, was Politik tun kann, was die unterschiedlichen Akteure angeht.
Da könnte ich unendlich viel aufzählen.
Also vielleicht die wichtigsten Punkte.
Ja, ich fange mal an beim Jugendamt. Also da haben wir natürlich eine Riesenherausforderung. Wir haben zum einen, also ich glaube, das Jugendamt braucht gute Arbeitsbedingungen, die gibt es zum Teil nicht. Es fehlt an Räumen, es fehlt an Diensthandys, es fehlt, die Struktur stimmt einfach nicht. Wir haben eine unheimliche Fluktuation innerhalb der Jugendämter. Wir haben wenig Wissen in den Jugendämtern. Vielfach überhaupt gar kein Wissen über, was sexuellen Missbrauch angeht, Täterstrategien etc. Wir haben keine unabhängigen Ombudsstellen. Fürs Kinderschutzgesetz hätte ich mir gewünscht, vielleicht, dass man sagt, okay, sobald wir den Verdacht haben auf Kindesmisshandlung, dann muss das Kind, so wie in Hamburg ist das Gesetz, ist glaube ich das einzigste Bundesland, Hamburg kann man nicht als Bundesland bezeichnen.
Ach, das fand ich bestimmt
ja,
nicht gerne.
Genau. aber wo es als Gesetz festgeschrieben ist, sobald der Verdacht da ist, muss das Kind in die Rechtsmedizin, um dort untersucht zu werden, weil dort sitzen die Fachleute. Also es gibt eine ganze Palette von Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Für die größte Herausforderung aber sehe ich darin, und ich greife das auf, was Frau Schulze-Vöcking gesagt hat, das Vermögen zu haben, sich in die innere Welt eines Kindes hineindenken zu können, dem Kind zuzuhören, dem Kind zu glauben, und vor allen Dingen dem Kind die Botschaft zu überbringen, ich schütze dich. Du bist hier bei mir im Jugendamt sicher. Und ich höre dir zu. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Das passiert nämlich vielfach nicht.
Was kann denn Politik mit einem solchen Kinderschutzgesetz machen, um eben Strukturen zu unterstützen, um die Leute vor Ort dabei zu unterstützen, vielleicht noch mehr zu wissen, um das mal so aufzugreifen?
Ja, es geht einmal um eine, wir nennen es Qualitätsoffensive. Mhm. Es geht einmal um Weiterbildung, um diesen Bereich in der Ausbildung zu verankern, damit man tatsächlich nicht, so wie die Kollegin aus dem Jugendamt mir das gesagt hat, ins kalte Wasser geworfen wird, sondern sehr wohl weiß, was kommt da gerade auf mich zu und wie gehe ich vor und wie unterstütze ich das Kind oder die Familie, je nachdem, die Fälle sind ja auch alle sehr, sehr unterschiedlich. Also diese Qualitätsoffensive ist das eine. Es geht aber auch darum, dass sich die Jugendämter und die Netzwerke vor Ort anders miteinander verknüpfen und strukturieren. Sie sagten das gerade schon sehr passend, die Täterstrategien beispielsweise. Das Wissen, was Polizei hat, wie gehen Täter vor, Grooming, wie funktioniert das? Also dieses... Mir sagte ein sehr, sehr renommierter beim LKA, der Ingo Wünsch, einmal, Täter sind keine Monster. Und da hat er recht. Täter sind sehr, sehr, wie die vorgehen, Grooming, wie sie sich, ich sag mal, anschmeicheln und in der Art sehr subtil vorgehen, damit sie sich einem Kind, aber auch dem ganzen Umfeld nähern. Wir erleben oft, dass Täter anschließend, dass beispielsweise in der Schule gesagt wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. Der war immer so nett oder die war immer so nett. Ja. Und das war alles so problemlos. So, also die wissen schon ganz genau, wie sie da vorgehen. Und dieses Wissen, was Polizei hat, das brauchen die anderen Bereiche beispielsweise auch. Und dafür brauchen wir starke Netzwerkstrukturen vor Ort. Sprich, Jugendamt, also ASD, der Bereich, die da diesen Bereich machen, aber auch Schule, Kindergarten, Polizei, dass wir wirklich umfassend Kinderärzte in diesem Netzwerk eine gemeinsame Arbeit haben. Und man das dann auch von allen Seiten mit beleuchten kann. Das ist elementar wichtig.
Sie hatten gerade auch Luft geholt. Wollten Sie da auch noch was hinzufügen? Sonst würde ich einfach das... Der Bereich Polizei ist natürlich auch noch mal ein großer. Du hast vorhin gesagt, die Dunkelziffer ist sehr hoch. Jetzt kommen immer mehr Fälle ans Licht, weil je mehr man ermittelt und je mehr Kompetenzen man den Ermittlern auch mitgibt, desto mehr kommt ja raus. Also es ist ja im Prinzip, man sieht ja... kein Licht am Ende des Tunnels, um das jetzt mal so zu sagen. Sind Sie da eigentlich auch in Kontakt mit Spezialisten von der Polizei und aus dem Bereich?
Nein, Kontakt zur Polizei haben wir nicht. Da verbietet auch vielfach der Datenschutz. Ich würde gerne mal, so grausam wie Sie sind, aber um das mal zu sehen, und eigentlich rate ich, Frau Schulze-Fücking hat es ja getan. Sie haben sich die Bilder angeschaut. Wir haben dazu eine Pressemitteilung herausgegeben und haben gesagt, eigentlich die Abgeordneten im Bundestag sollten sich unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Kinder diese Bilder bitte mal anschauen, damit man das eben auch dort auf dieser Ebene, Bundestag, nicht verdrängt und sagt, da will ich nichts mit zu tun haben, ist nicht mein Ressort, wie auch immer. Also das halte ich für eklatant wichtig. Und man muss sich gar nicht die Bilder anschauen, es reicht der Ton, glaube ich. Der Ton alleine reicht. Das ist so grausam. Also das, also zur Polizei würde ich gerne mal gehen. Vielleicht kann Frau Schulze-Fücking mir mal einen Kontakt machen. Das wäre schon, würde mich sehr freuen. Nein, wir sehen unsere Aufgabe eher in Richtung Jugendamt. Dort muss viel passieren. Und das ist richtig, was Frau Schulze-Fücking gesagt hat. Es ist immer leicht, das Jugendamt zu kritisieren, aber sich in die Situation hineinzuversetzen, ich sitze jetzt hier auf diesem Platz und muss eine Entscheidung treffen, zum Wohl des Kindes und nicht zum Wohl der Eltern, wohlbemerkt, zum Wohl des Kindes, dann ist die Perspektive schon eine andere. Aber trotzdem müssen wir natürlich sagen, wo die Fehler liegen und was man auch tun muss.
Was bekommen Sie denn gespiegelt, wenn Sie mit den Jugendämtern sprechen?
Aus den Jugendämtern erhalten wir haben zum Teil Whistleblower, die uns die Dinge berichten. Wir wissen manches von Studierenden. Also wir haben da schon in die Jugendämter genug Kontakte, um zu wissen, was da läuft und nicht läuft.
Christina, Herr Rettinger hat es gerade schon gesagt, du hast dir die Bilder angeschaut. Gehört das dazu? Du bist jetzt seit 2019 in der Kinderschutzkommission. Gehört es dazu, dass man, ja, jetzt mal ganz doof ausgedrückt, sich das auch antut?
Für mich war es wichtig, wirklich mich in die Perspektive des Kindes zu versetzen. Ich habe das Kind in den Mittelpunkt genommen, ein Kind, in den Mittelpunkt genommen und bin in alle Bereiche gegangen. Natürlich Kita, Schule, habe mit Verantwortlichen gesprochen, Jugendamt mit Verantwortlichen gesprochen, aber ich war eben auch in dem Bereich Justiz in Kontakt, ich war mit dem LKA in Kontakt. Ich habe selbst auch eine Anzeige geschaltet als 12-jähriges Mädchen, mich ausgegeben. Es war widerlich, in was für einer hohen, schnellen Taktung Täter mit mir Kontakt aufgenommen haben. Wohl wissend, dass ich offensichtlich 12 Jahre alt bin und wo mir dann gesagt wurde, Mensch, ich bin 48 schlimm, ich bin 63 schlimm, hast du schon mal? Und wo ich mir vorstelle, ich als gestandene Frau war schon so angewidert und an einer Grenze, wo ich dachte, boah, in so einer hohen Taktung, das ging so schnell, Wahnsinn, wie sollen damit erst Kinder umgehen? Und deshalb gehört es zuweilen auch dazu, wir alle stellen uns unter Missbrauch, unter Gewalt, psychisch-physischer Gewalt an Kindern bestimmte Dinge vor. Aber was am Ende tatsächlich Kindern angetan wird, das kann man nicht in Worte fassen, was da teilweise passiert. Und deshalb finde ich, ist es meine Pflicht, wenn ich Gesetze verändern möchte, wenn ich was erreichen möchte im Kinderschutz, dass ich nicht wegschaue, sondern dass ich hinschaue. Ja, die Nächte danach waren wach, weil das muss man auch erstmal alles verarbeiten. Aber mein Wille ist ungebrochen, dass wir hier wahnsinnig viel dran arbeiten, weiterarbeiten und Dinge verändern, damit wir unsere Kinder besser schützen. Und dazu gehörte das mit dazu, ja.
Ich will das ergänzen, ganz kurz mal.
Klar.
Nehmen Sie, wir haben ja auf Bundesebene den unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Herr Röhrig. Herr Röhrig hat ja ganz immer wieder ganz offen zugegeben, dass er innerhalb der Politik vor die Wand gelaufen ist, weil man ihnen nicht zuhören wollte. Nun soll sich das ja ändern. Es findet ja demnächst wohl ein Wechsel statt. Somit soll das Amt auch gesetzlich verankert werden. Damit hat er dann auch ein Rederecht im Bundestag. Wir würden das anders nennen. Wir hätten gerne einen Kinderschutzbeauftragten. Denn natürlich ist es richtig, dass sexueller Missbrauch, weil hier sind die Zahlen, gehen ja exorbitant nach oben, ist ein besonderes Feld. Aber wir sagen eben auch, bitte, es gibt Kinder, die an Vernachlässigung leiden. Es gibt Kinder, die an körperlicher Gewalt leiden. Für all diese Kinder gibt es eben keinen staatlichen Fürsprecher. Und das ist falsch. Von daher meine Bitte, vielleicht sehen uns auch Kinderschutzbeauftragte aus anderen Bundesländern zu, sich dafür einzusetzen, dass in ihrem Bundesland eine solche Frau oder ein solcher Mann, am besten aber eine Frau, installiert wird und dem Thema nachgegangen wird und dass man vielleicht auch ein Kinderschutzgesetz strickt, weil es ist dringend notwendig. Wir haben allzu oft und viel zu lang dieses Thema verdrängt. Regelrecht zur Seite geschoben. Ne?
Ja.
Gerade auch auf Bundesebene.
Christina, ich müsste ein bisschen auf die Zeit achten, aber ich habe trotzdem noch die Frage, ist vielleicht eine komische Frage an eine Politikerin, aber wie sehr freust du dich, dass jetzt das Kinderschutzgesetz in dieser Woche eingebracht wird?
Also riesig. Morgen. Ich freue mich riesig. Es ist für mich ein echt großer Moment, weil wir haben in den letzten Monaten so viele Gespräche geführt. Ich habe mit so vielen verschiedenen Akteuren aus den verschiedenen Bereichen gesprochen. Und genau das, was wir da gehört haben, das bringen wir hier morgen ein. Also es ist ein wahnsinniger Kraftakt von allen Seiten, aber etwas, was mich ganz positiv stimmt. Und ich sage auch bewusst, das hier ist ein erster Schritt. Wir werden aber immer weiter dran arbeiten und weitermachen. Und ich werde nicht müde werden. Ich freue mich drauf.
Und dann würde ich Ihnen auch noch ein kurzes Schlusswort geben. Wie sehen Sie das Kinderschutzgesetz? Ist Ihre Freude da ähnlich?
Ja, meine Freude ist ähnlich. Ich werde es jetzt noch mal intensiv durchlesen, weil im ersten Durchlesen sind mir schon so ein paar Dinge aufgefallen. Mir wäre wichtig, dass man da vielleicht noch mal dran arbeitet. Aber erstmal bin ich froh, dass es auf dem Weg ist. So, das ist das eine. Und das andere ist, da stelle ich die kritische Frage, was nützen mir Gesetze, wenn ich das Wissen nicht habe? Sprich, ich wünsche mir, das wäre so mein Wunsch, dass dieses Kinderschutzgesetz auch wirklich in die Jugendämter gelangt.
Das wird's, verspreche ich Ihnen.
Dass es dahin kommt, dass man weiß, wie man demnächst Kindeswohlgefährdung zu behandeln hat. Das wäre mein persönlicher Wunsch und das finde ich total klasse.
Ja, dann ganz lieben Dank an Christina Schulze-Völking, danke an Rainer Rettinger vom Deutschen Kinderverein. Danke an Sie fürs Interesse und fürs Zuschauen. Es ging um das Thema Kinderschutz und am morgigen Tag, Top 2, wird hier in Nordrhein-Westfalen in den Landtag das Kinderschutzgesetz eingebracht. Das ist ein Meilenstein für den Kinderschutz, sagen diejenigen, die es gemacht haben und hoffentlich auch diejenigen, die es dann betrifft. Und erstmal ganz herzlichen Dank an Sie alle. Einen schönen Abend und ich gebe ab zur Tagesschau.
Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören.